Hallo und herzlich willkommen zu Folge 90 von Ready for Review, aufgenommen am 12. Januar um 20.26 Uhr, um 9 Uhr. Und heute kann ich sogar sagen, Redaktionsschluss war, wo ist das Ding, da unten um 8.43 Uhr, denn da haben wir das letzte Mal bei Mastodon geguckt. Wie immer mit dabei, aus der Redaktion quasi frisch eingeflogen, die Sandra. Hallo Sandra.
Einen wunderschönen guten Morgen, Daniel.
Ja, wir hatten heute ein richtig langes Vorgespräch.
Und wir haben uns früher getroffen und trotzdem
ja.
Geraten wir ein wenig in Zeitnot.
Ein wenig, genau. Wir werden heute richtig Gas geben. Denn es gab viel zu besprechen, auch viel Vorbereitung. Ne? Also wir haben viele, viele Themen. Ja. Wir haben jetzt ein paar Sachen in die nächste Folge geschoben. Also wenn ihr zum Beispiel da noch irgendwie was vermisst, nächste Woche gibt es dann nochmal ein paar Sachen dazu. Ja, wie geht's dir?
Eigentlich ganz gut. Hatte relatives, chilliges Wochenende. Ich hätte eigentlich Samstag nach Frankfurt fahren müssen, aber aufgrund der Wettervorhersagen habe ich das abgesagt, weil mit der Begründung, ich habe keine Lust zwischen Köln und Frankfurt irgendwo in der Bahn stecken zu bleiben. Ja. Und da hat mein Kumpel gesagt, ja Sandra, man merkt, dass wir alt werden. Wir sind im Alter, wo wir darauf achten, dass wir vor 21 Uhr wieder zu Hause sind.
Ja, ja, ja doch, ich kann relaten, vielleicht mehr als ich will.
Ja, das ist schlimm, aber ja.
Ja, bei mir ist es eigentlich alles ganz gut, aber da wir ja hier eine Glatteiswarnung hatten, also jetzt seit 9 Uhr ist sie schon wieder aufgehoben bei uns, ist Kindergarten ausgefallen und dementsprechend das Positive: ich habe eben Kaffee von meiner Tochter gebracht bekommen. Das Negative, sie kam halt auch so zwischendurch ins Vorgespräch und wollte nicht mehr rausgehen.
Alles in Ausnahmezustand heute.
Alles im Ausnahmezustand, genau. Bundesweite Podcast-Warnung. Ja, ich würde sagen, wir kommen direkt zu den Hausmitteilungen, die heute etwas umfangreicher sind. Und ja, neben dem IT-Turnier, was ich immer noch sehr gespannt folge, hast du noch ein weiteres Turnier.
Ja, und zwar Obstturnier ist fertig und Fun Fact, die haben jetzt ein Nudelturnier gestartet, aber das ist eine andere Geschichte und ich möchte gerne hier den Sieger thematisieren. Es ist die Erdbeere.
Spannend.
Und sie hat gegen Blaubeere verloren.
Ist die Erdbeere nicht eine Nuss?
Ja. <lacht> Ist
wieder gefährliches Halbwissen, ja? Also.
Genau, aber ich glaube, die haben das Aufnahmekriterium für das Turnier war, glaube ich, was als umgangssprachlich als Obst bezeichnet wird.
Ah, okay, kann ich das Turnier schon. Ich hinterfrage einfach das Turnier, dann muss ich mich nicht mit den Ergebnissen beschäftigen. Ja, also ich.
Also ich liebe Erdbeeren.
Ja.
Also ich könnte mich im Sommer nur von Erdbeeren ernähren.
Ja.
Auch wenn es eine Nuss ist.
Ist dann ja gesund. Nüsse sind ja gesund. Aber ist okay. Also ich kann verstehen, dass die Erdbeere gegen die Blaubeere gewonnen hat.
Also ich hätte auch, wäre mit Blaubeere auch sehr zufrieden.
Ist auch okay. Haben wir beides im Garten,
ja.
Jetzt massiv konsumiert, noch dazu gekauft, obwohl wir auch zum Beispiel, wir haben letztes Jahr Erdbeeren gepflanzt und diese haben sich unfassbar verbreitet. Also wir werden dieses Jahr sogar noch mal ein bisschen die eindämmen müssen, weil die sich vermehrt haben wie die Karnickel. Aber ist in Ordnung. Also sonst Kirsche wäre noch ein Favorit für mich gewesen. Aber es gibt auch so viel anderes leckeres Obst. Ne? Also.
Aber es kam auch so eine Frage auf, was kannst du eher verzichten, auf Obst oder auf Gemüse?
Da kann ich eher auf Gemüse, glaube ich, wobei.
Ja, das war nämlich auch so.
Ja, also im ersten, also da denke ich immer erstmal an das Gemüse, was ich nicht so gerne esse und denke so, ja, weg damit.
Spargel, vor allem Spargel.
Ja, also, weißt du, ist ja bei mir, das ist ja das Alleinstellungsmerkmal, wobei ich dieses Jahr wieder probieren werde, anderes Thema. Man merkt, wir sind voll im Zeitdruck und schwierig, wirklich schwierig. Also ich tendiere
also
ich glaube, es geht auch nicht.
Also ich habe spontan Obst gesagt, aber wenn ich dann mein Essverhalten anschaue, dann hat Gemüse bei mir gewonnen.
Ja, also ich meine, wenn ich allein überlege, du hast ja auch Knoblauch, Zwiebeln und sowas, ne? Das wäre ja alles dann weg.
Ja.
Das ist schon sehr schwierig.
Aber interessant, dass du Knoblauch als Gemüse ansiehst. Ich hätte das erst als Gewürz angesehen.
Ach so, aber nee, das kann man, also Entschuldigung, dann ja, können wir uns auf Nüsse einigen. Die Knoblauchnuss, ja. Ja, 5 Minuten in der Folge und schon 3 Titel mindestens gehabt. Ja, also wir freuen uns mit der Erdbeere. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Sieg. Ich bin ja gespannt, ob die jetzt alle 4 Jahre wiederholt werden. Aber, und ich würde jetzt mal zur Unterkategorie, es ist schon lange her, dass wir.
Genau, ja. Also für die Zuhörer, wir mussten unser Haus mitteilen in Unterkategorien einteilen, weil wir sonst hier den Faden verlieren würden.
Ja, es war viel. Ja, und zwar Hörerfeedback, und das erste war quasi an dich gerichtet, würde ich jetzt sagen.
Genau, der liebe Matthias hat meinen Besuch bei den Retro Games aufgegriffen, und der hat uns mitgeteilt, dass im Saarland auch so einen Verein gibt, nennt sich Saar oder Saar Arcade, aber geil geschrieben. Nämlich,
oder Saarcade, hätte ich jetzt gesagt.
Oder Saarcade, ja genau, also ich, wie man das jetzt, genau, also vielleicht schauen uns, genau. Und dann gibt es die Retro Game Sef, und die sind in Karlsruhe, und die haben auch so, die veranstalten wie Insert Coins, dass sie regelmäßig halt einen Samstag halt die Toren öffnen, wo man dann halt für kleines Geld halt echte Maschinen bespielen kann. Finde ich mega.
Finde ich auch mega. Der einzige Nachteil, es ist halt im Saarland. Und das Saarland fühlt sich...
Und in Karlsruhe. Ja,
ach so, Karlsruhe. Das habe ich jetzt...
Oh, ja. Genau. Also genau, das Saar-Arcade ist im Saarland, und das Retro-Game ist in Karlsruhe.
Ah, okay. Witzig, dass ich Karlsruhe als näher empfinde als das Saarland, obwohl es andersrum ist. Es hat auch damit zu tun, auch als ich komme ja aus Rheinland-Pfalz, aus Koblenz. Und auch da ist das Saarland näher. Und irgendein innerer Impuls sagt mir, nee, dann lass lieber nach Karlsruhe fahren. Nein, nichts gegen das Saarland. Ganz tolle Menschen wohnen da und machen tolle Sachen wie die Saar-Kate. Und ja.
Auf jeden Fall, Daniel, kein Problem. Herne ist für dich noch näher als Karlsruhe oder Saarland.
Ja, stimmt. Das ist.
Auch wenn das gerade wahrscheinlich so familientechnisch gerade nur in weiter Ferne rückt.
Ja, Zeit ist das Problem, nicht die Entfernung. Zeit.
Ja.
Ja, sehr schön. Dann haben wir vom lieben Lukas Feedback bekommen, nämlich zu Niri und wie man es direkt hübsch macht. Witzigerweise hatte ich es auch schon installiert. Und zwar gibt es da die Denk Material Shell. Wenn du Niri nach Installationsanleitung von der Webseite installierst, empfehlen sie dir auch direkt, das Paket mit zu installieren. Und damit hast du quasi direkt alles konfiguriert und in hübsch, was du brauchst, um mit Niri zu arbeiten. Also hast du hübsche Leiste, es gibt Settings, es sind alle möglichen Sachen schon eingestellt. Sogar Drucker funktioniert.
Gott sei Dank.
Ja.
Also das Drucker, das ist dein... echt,
das ist jetzt so seit ein paar Wochen mein Testballon für Linux. Oh. Ja. Ist es brauchbar? Ja, wenn ich drucken kann. Ja.
Meine Damen und Herren, wir schreiben das Jahr 2026, und Druckerinstallation ist immer noch der Härtetest für unter Linux.
Ja, Date, das und Date.
Was haben wir falsch?
Ja, ja. Sehr schön. Genau, also vielen Dank dafür, und Niri ist immer noch hübsch. Ich bin jetzt zwar hier gerade wieder unter Gnome unterwegs, aber ich glaube, die Aufnahme hätte heute auch unter Niri geklappt. Aber ich wollte jetzt nicht zu viele Testballons hier starten.
Ja, genau. Also ich bin sowieso erstaunt, also nur fürs Protokoll, es ist die zweite Aufnahme, die rein Linux abläuft.
Genau, also hier ist gerade nichts
anderes. Wenn wir so weitermachen, haben wir echt einen Lauf.
Eben, der Linux-Podcast hier, ihr Urlaub im User-Space, zieht euch warm an. Ja? Liebe Grüße, ja. Ja, und wir haben was gelernt.
So, ja, und warum Wein vegan sein kann.
Ja.
Es geht wohl um den Herstellungsprozess. Vielen Dank an den Discord. Da wurden wir aufgeklärt. Und zwar, es gibt wohl Möglichkeiten, Gelatine einzusetzen, um den Wein zu filtern. Du meintest auch noch, dass es noch andere Möglichkeiten gibt, hast du, glaube ich, ja noch erfahren. Aber das ist, glaube ich, so das was in Discord gelaufen ist. Und deswegen wird Wein nicht vegan, wenn man Gelatine in den Verarbeitungsprozess mit einbaut.
Genau, also ich habe es auch nur so allgemein gelernt, dass es einfach Zusätze gibt, die da, ich glaube, während dem Keltern eingesetzt werden, die nicht vegan sind, die man zwar auch nicht so nachweisen kann, aber die natürlich dann das Produkt quasi zum nicht mehr vegan machen. Und es gibt aber auch ganz normalen Wein, wo die das mit anderen Mittelchen machen, wo sie vielleicht nicht extra veganen Wein draufschreiben. Das liegt dann wieder am Winzer, ne, den man da hat.
Ja. Und das Witzige ist, das gilt auch für Saft. Also Apfelsaft wird das genauso. Das heißt, auch Apfelsaft kann nicht vegan sein. Und wenn man das weiterdenkt, das habe ich nämlich auch im Discord gemacht, wenn man Gelatine zum Beispiel vom Schwein nimmt, dann wird das auch nicht koscher sein.
Ja.
Und das heißt, und da gibt es wohl auch Listen, wenn man aus religiösen Gründen halt da achten möchte, dass dann halt dann es Marken gibt, die dann genau beschreiben, was sie in ihren Verarbeitungsprozess dann einsetzen.
Spannend. Also wirklich spannende Thematik. auch immer wieder so ein bisschen erschreckend, was da so reingeschüttet wird, ne? Also du denkst so, ja, das sind halt Trauben. Aber ja, ist alles halt viel komplizierter, alles wird irgendwie nachbearbeitet. Ja. Aber wir sind schlauer geworden. Vielen Dank dafür.
So, dann, das war zum allgemeinen Hörerfeedback. Dann hatten wir nochmal Feedback zu Open Cloud bekommen.
Ja.
Denn die liebe Sandra hat das zu verkürzt dargestellt in der letzten Folge. Und es geht darum, wie Open Cloud halt, also was eigentlich Open Cloud ist. Ich habe mich einmal versprochen. Ich hatte ja gesagt, dass das halt eine Neuentwicklung in Rust ist. Nein, das ist Golang. Ich meine Details, ne?
Go. Das ist alles das Gleiche.
Das ist das Gleiche.
Beschwerden bitte an die folgende E-Mail-Adresse von Sandra.
Und Open Cloud ist ein Fork von Own Cloud. Und so wie Nextcloud vor vielen Jahren ein Fork von OwnCloud ist und da wundert man sich auch, wie Nextcloud ist so ein PHP und was, warum ist jetzt OpenCloud in Go? Weil nach der Aufspaltung von OwnCloud und Nextcloud, OwnCloud angefangen hatte, ein neues Backend in Go zu schreiben und das Team, was dahinter steckte, wurde von der Heinlein-Gruppe halt übernommen. Und damit ist auch dieser Fork von OwnCloud entstanden, die genau das Go halt im Backend halt mitgenommen haben. Und Heinlein-Gruppe kennen wir alle. Die sind unter einem Mailbox betreiben sie und sie investieren auch viel in eine Videokonferenzsoftware, nämlich OpenTalk, ist auch Open Source. Und OpenTalk habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, wenn ihr Mailbox habt. Und da habt ihr oben links einen Button, wo man Videokonferenzen halt auch machen kann. Das basiert auf OpenTalk. Dann kam gefährliches Halbwissen wie Mailbox, ob sie nicht die gehostete Version von OpenCloud haben. Was aktuell ist, weiß ich nicht, aber ich habe vor 6 Monaten mal reingeschaut und da haben sie als Backend nämlich Open Exchange benutzt. Ob sie da irgendwie, also würde für mich auch Sinn machen, wenn sie auf OpenCloud gehen. Aber ob das schon gemacht worden ist, das habe ich jetzt nicht recherchiert.
Ich auch nicht. Ich weiß nur, sie haben vor ein paar Monaten da UI-mäßig sehr viel geändert.
Ich hätte jetzt
vermutet, dass das zusammenhängt. Ich hätte jetzt wieder vermutet nur, dass man dann nicht nur die UI ändert, sondern wahrscheinlich auch gleich den Motor gleich mit.
So, jetzt hoffe ich mal, dass ich jetzt nicht die verkürzte Variante jetzt gut auflösen konnte.
Hier aber auch wieder vielen lieben Dank an den Lukas für den Hinweis. Ja.
Vielen Dank.
Genau, dann hatten wir die erste Umfrage, wir hatten 2 Umfragen. Eine Umfrage thematisieren wir jetzt. Und zwar hat die Sandra ja in der letzten Folge erzählt, dass sie ihre Mails nach einer gewissen Weile vom Server löscht und bis dahin und parallel lokal aufbewahrt oder danach lokal aufbewahrt. Du kannst es ja gleich nochmal ein bisschen ausführlicher machen. Und da haben wir die Umfrage gestartet, wie das denn andere halten, ob das jetzt so ein gängiges Pattern ist, dass das viele machen oder nicht. Für mich kam raus aus der Diskussion, die meisten lassen das auf dem Server.
Ja.
Und ein paar waren aber daran interessiert, wie du das jetzt genau machst. Und deshalb haben wir gesagt, wir machen jetzt kein Thema draus, sondern du verkündest kurz, wie du es machst. Und dann sage ich, oh, genau. Beeindruckend. Und dann...
Also das hat mich nochmal bewogen, nochmal mal zu überdenken, warum ich mich das auch motiviert hat. Ich mache das schon seit fast ich das E-Mails benutze, weil damals halt Speicherplatz halt gering war, um halt dann nicht in diese Kosten, also ich habe angefangen, wie viele auch, mit Freemails, mit GMX oder Web.de und damit ich dann nicht in diesen Bezahl reinlaufe und warum auch immer, damals hat mich irgendwas davon abgehalten, auf das Gmail-Zug aufzuspringen, habe ich angefangen, halt die E-Mails runterzuladen. Mittlerweile, ich habe es jetzt auch mal bedenkt, weil ich jetzt auch mehr Speicherplatz habe, ich belasse jetzt die Sachen 150 Tage auf dem Server, damit ich halt auch auf meinen anderen Clients auf Zugriff habe, denn ich habe festgestellt, wenn ich unterwegs bin, brauche ich vielleicht mal die E-Mails, die 1-2 Monate alt sind.
Ja.
Aber nicht mehr. Und dann lade ich halt runter und dann habe ich halt in Thunderbird halt irgendwelche Filter eingesetzt, die das ein bisschen rausfiltern. Und da belasse ich es. Also ich archiviere das nicht nochmal in Thunderbird und sowas und belasse ich. Und ich backuppe die unter Thunderbird gibt es halt eine Datenbankdatei, wo die E-Mails darin gespeichert werden und die werden bei mir gebackupt. So dass ich so dann, ich habe immer noch diese Vendor-Login mit Thunderbird, das heißt, ich kann das nur mit Thunderbird öffnen, aber das ist für mich jetzt okay. Und wenn ich halt die E-Mail-Zeit brauche, dann oder die verschwinden, dann würde ich auf so ein Backup zurückgreifen, diese Datenbankdatei einlesen mit dem Thunderbird-Client und da hätte ich auf meine E-Mails. Also das ist dann relativ einfach gehalten. Und die Synchronisation zwischen den Geräten, ich habe sie, die sind nur synchronisiert halt diese 150 Tage und die älteren E-Mails, wenn ich da wirklich meine ältere E-Mail reinbrauche, dann muss ich halt an meinen Laptop gehen. Das ist dann halt Single Source of Truth. Also ich hab auch nie das Bedürfnis gehabt, dass ich auf mein Handy jetzt auf eine E-Mail, die ich vor 3 Jahren nicht geschrieben habe, irgendwie zugreifen musste.
Erstens, oh, beeindruckend. Und dann, ja, geht mir eigentlich auch so. Also manchmal suche ich das. Ich habe jetzt in diesem ganzen Wechsel von macOS mehr zur Linux-Welt doch nochmal festgestellt, wie gut andere Anwendungen sein können. Auch was Suche angeht. Weil in der Apple Mail App finde ich manche E-Mails nicht, wo ich weiß, die sind da und ich habe auch einen guten Suchbegriff oder den Absendernamen und sowas, ja. Ne? Und der findet es einfach nicht und in Thunderbird finde ich die. Da gibt es diverse Beispiele, wo ich so sage, okay, wenn man den Apple-Kosmos verlässt, dann wird es irgendwann eklig und klappt nicht mehr so. Aber ja, wann brauchst du länger als ein Jahr? Also und wenn du sowas hast, wie ich will Sachen von vor einem Jahr haben, ist es zumindest bei mir immer ein größeres Thema, wo ich dann eher am Rechner bin. Ne, also nichts, was ich so spontan nachgucke, hätte ich jetzt gesagt, ja.
Früher habe ich auch irgendwie Newsletter einfach lokal gelassen. Irgendwann habe ich auch festgestellt, dass die Backups auch fast größer werden. Und mittlerweile lösche ich Newsletter relativ schnell oder Mailinglisten, weil E-Mails von Mailinglisten, weil wenn ich auf eine E-Mail aus einer Mailingliste zurückgreifen möchte, dann haben alle großen gängigen Open-Source-Projekten irgendwie eine Mailinglisten-Archiv online. Und deswegen brauche ich das nicht vorhalten. Aber keine Geschäftskorrespondenz oder private E-Mails, das ist nochmal was anderes.
Ja. Sehr schön. Wir hoffen, die Frage war damit beantwortet. Wenn ihr noch Nachfragen habt, dann wendet euch gerne in Mastodon oder in Discord an uns. So, jetzt kommen wir zu unserer Woche und es wird unsere Woche spezial. Denn man könnte meinen, wir hätten nur zusammengesessen. Dabei haben wir sogar relativ wenig geschrieben, fand ich. Wir haben schon kommunikativere Wochen gehabt. Aber wir haben alle sehr viel im Discord geschrieben. Denn also bei uns im Discord gibt es ja immer ein Thread pro Folge. Und ich habe da, glaube ich, sehr schnell darauf hingewiesen, dass Discord sich jetzt entschieden hat, ja an die Börse gehen zu wollen. Oder dass das Gerücht sich so verbreitet, dass sie das vorhaben. Und dann kommt natürlich sehr schlechtes Gefühl dabei auf, wenn man da seine Community drüber laufen hat. Wir kamen uns auch ein bisschen überwacht vor, weil wir im Nachgespräch und auch im Podcast ja eigentlich gesagt haben, Discord steht dieses Jahr nicht zur Disposition, das ist jetzt gesetzt. Tja, haben sie gehört, wollten uns loswerden, keine Ahnung. Und deshalb ging es da richtig, also nee, zur Sache ist das falsche Wort. Es war eine sehr, sehr aktive Diskussion, würde ich sagen. Also es war ganz ruhig, ganz nett alles, fand ich ganz gut.
Konstruktiv nennt man das heutzutage.
Ja, konstruktiv, das ist das, wenn man nicht einfach nur sich anschreit, nicht eine AI das generiert und so. Oh, ich habe das böse Wort gesagt, Entschuldigung.
Alles gut.
Genau, und in dem Zuge fällt natürlich im IT-Kontext immer ein Wort, Matrix. Und die Reaktion von Sandra und mir würde ich mal so vorsichtig formulieren, wir konnten unsere Begeisterung nicht so richtig zeigen für dieses Thema, weil wir direkt dachten, oh nein, schon wieder was selber hosten. Und das war doch das letzte Mal, als wir drin waren, so frickelig. Ich erzähle jetzt so privär für mich.
Ja.
Aber wir tun ja alles für unsere Hörerinnen und Hörer oder fast alles. Also haben wir uns Matrix auch angetan. Und ich fange jetzt, da ich jetzt schon am Monolog führen bin, führe ich den gerade noch zu Ende. Ich war positiv überrascht. Ich hatte es viel frickeliger in Erinnerung, was das Aufsetzen anging. Wir haben dann spontan entschieden, wir entern jetzt den Urlaub im User-Space. Matrix-Channel, da haben wir ja alles, wo wir gucken wollen. Da können wir ja einfach mal rein spammen. Die haben sich auch gefreut, dass auf einmal so viele Leute gekommen sind. Ja, oder ein paar war jetzt eine Handvoll, ne, muss man jetzt auch sagen. Meine ganz kurzer Abschluss dazu, bevor ich dann an dich gebe. Ich fand's, wie gesagt, besser alles als erwartet. Das kann man alles benutzen, je nach Client. Ne? Also ich setze jetzt unter iOS auf Element X und unter Linux auf Fluffy Chat. Klappt, kann man machen. Es ist nicht dasselbe und es wird jetzt auch, sagen wir mal, in naher Zukunft wahrscheinlich nicht unseren Discord ersetzen. Aber das Thema wird weiter beobachten. Vielleicht gibt es eine andere, viel coolere Lösung irgendwann in der Zukunft. Ja. Frau Pasik, was sagen Sie denn dazu?
Ja, ich habe dank dem Tuxflo nochmal die Matrix-Clients. Also ich habe Matrix sporadisch schon im das ganze Jahr schon im Einsatz gehabt, aufgrund dessen, dass der IUC, wo ich im Verein bin, auf Matrix setzt und ein paar Open-Source-Projekte aus dem Eclipse Foundation-Universum auch auf den Matrix setzt. Und also ich hatte da Shieldy Chat bei mir auf dem Linux-Rechner und auf dem Handy laufen und das ist ein Fork von Element Client und ich komme da mit den Threads. Also warum auch immer, das passte halt nicht und dank Tuxflo habe ich nochmal Element X jetzt nochmal draufgeschmissen. Das hat so bewogen, dass ich jetzt das Shieldy Chat von vom Handy und auch auf dem Desktop rausgeschmissen habe. Das ist jetzt mein neuer Default. Und das sieht wesentlich besser aus als das, was ich bei Elements oder bei Shieldy Chat hatte von der Benutzung her. Was ich bei Matrix, also wahrscheinlich total problematisch finde, ich glaube, ich bin da ein bisschen Slack versaut, was die UI angeht. Man hat das mit den Threads, haben sie halt einen Standard gesetzt, woran man sich gewöhnt hat. Und man muss halt umdenken. Und gerade bei den Eclipse Foundation Open Source Projekten, da wird Threads halt viel benutzt und ich finde das in der Umsetzung, es ist halt ungewohnt zu Slack. Und ich weiß nicht, ob ich dann einfach mich einfach umstellen muss oder ob das wirklich blöde realisiert ist. Also mir fühlt sich halt Slack da nativer an, aber es liegt einfach daran, dass Slack zumindest bei mir da so einen Standard gesetzt hat, was die Bedienung halt angeht. Und ich bin dabei, also mir ist bewusst, rein technisch kann man das alles irgendwie abbilden. Ich gebe aber zu, ich habe einfach gerade keine Energie, mich damit auseinandersetzen, dass man Discord durch Matrix ersetzt. Also irgendwie, warum auch immer, Discord ist zugänglicher, was dann die Möglichkeiten angeht, als ein Matrix-Server an der Stelle. Und ja. Das ist, aber hey, ich finde es cool, dass wir die Diskussion aufgemacht haben. Das hat dazu bewogen, dass ich bessere Clients jetzt gefunden habe und kann auch sein, dass ich dann nächstes Jahr sage, Daniel, vergiss alles, was wir in der Vergangenheit gesagt haben. Wir müssen auf Matrix. Aber es kann auch sein, dass auch andere Toolings sich dann nochmal aufmachen.
Ja, das glaube ich gerade eher, ohne jetzt irgendwas da schon thematisieren zu wollen, weil das, glaube ich, alles noch zu unkonkret ist. Ich glaube aber auch, was bei uns Matrix zum Beispiel ein Problem ist, wir haben sehr positive Erfahrungen damit, dass wir quasi so einen eigenen Chat pro Folge haben. Da ist immer sehr viel Konversation drin, sehr fokussiert auf ein Thema, finde ich super. Also das ist für mich wirklich ein Grund, öfters Discord zu öffnen. Ja, das kann ich auch alles mit Matrix irgendwie abbilden, aber schon habe ich wieder so eine Bridge am Laufen, schon wieder muss ich mich damit auseinandersetzen. Und das ist ja auch alles, es kostet Geld und Zeit. Ne? Und bei einem Freizeitprojekt, das so schon Zeit und Geld kostet, dann noch zu sagen, ach ja, jetzt kommen, jetzt bauen wir hier noch einen Server hin und machen das, finde ich ein bisschen übertrieben. Das stimmt das Verhältnis gerade nicht. Aber wie gesagt, wir bleiben mal, es ist noch nicht vorbei, die Thematik, ja.
Man muss aber sagen, genau, das ist halt ein Freizeitprojekt und gerade diese Matrix-Migration, das fühlt sich gerade bei mir nach Arbeit an und da habe ich keinen Bock drauf.
Ja, und nach Frickelarbeit. Also weißt du, wenn das jetzt wäre, Discord installieren und von mir aus nur ein Docker-Compose irgendwo hochfahren, wenn es dann nur der Geldfaktor in Anführungszeichen wäre, ne? Wobei, ich habe eben diese Rechnung aufgemacht, man darf mich kritisieren, pro Dienst rechne ich einfach 5 Euro im Monat mindestens, ne? Die mich das bei Hetzner kostet. Ja, passt nicht immer, aber dann habe ich da schon mal Kosten von 60 Euro im Jahr. Den ich entweder hinterherlaufen muss, wenn Leute sagen, oh, ich spende aber auch 2 Euro im Monat oder so. Aber dann habe ich den ganzen Betrieb dabei. Es ist immer doof, wenn einer schreibt, oh, es klappt hier gerade was nix oder irgendwas ist down oder irgendwas läuft voll. Und diesen Zeitaufwand, den bezahlt mir niemand und der, würde ich sogar sagen, ist monetär höher als 60 Euro im Monat, wenn ich das jetzt mal so mit meinem Einkommen vergleiche oder mit unserem Einkommen vergleiche. Und da haben wir einfach noch nicht die passende Lösung in Sicht.
So sieht's aus.
Genau. Aber wir bleiben dran. Ja, und dementsprechend, ich bin jetzt nochmal neugierig darauf, Element X unter Linux einzusetzen, wobei ich Fluffy eigentlich ganz okay fand. Element X soweit ist, bis auf das Icon, das gefällt mir nicht so. Passt.
Ja, ich fand's lustig, weil ich hatte Fluffy-Chat auch bei mir gehabt und ich habe damit 3 Minuten rumgeklickt. Ich fand das schrecklich, die UI habe ich wieder runtergeschmissen.
Ja, interessant. Also wie gesagt, vielleicht, ja. Ich werde jetzt Pille mit X einfach mal parallel installieren und dann nebeneinander halten und vielleicht stelle ich den mal abwechselnd.
Ja, genau, das ist auch eine gute. Kannst du mit dir selber chatten, ne?
Das sowieso.
Ja.
Kann ich auch bei Signal, oder? Geht bei
doch, kannst du auch bei Signal,
ja. Siehst du, das sind die besten Chats eigentlich.
Ja, genau.
Sehr schön, das war unsere Woche. Oh. In der Special Edition kommen wir zu Ramsch aus dem Modem und da hast du uns ein paar schöne Sachen mitgebracht.
Ja, das erste ist von dir.
Ach, stimmt. Und das ist richtig alt. Das habe ich um Weihnachten rum. Es kam mir schon die ganze Zeit vor, warum kenne ich denn diesen Link? Ja, was ist denn da gewesen? Und das ist ein Artikel, wo jemand, der ist vom 1. Dezember, oder ist aktualisiert worden am 1. Dezember das letzte Mal, also der ist schon eine Weile hier bei mir in der Liste, beschreibt, wie er ein Feature in Node entwickelt hat. Die komplette Geschichte quasi von, da ist eine Idee, bis zu, es wird ausgeliefert, ne? Und das fand ich einfach spannend zu lesen, wer sich mal so dafür interessiert. Also er bringt auch nochmal so ein bisschen persönlichen Input mit rein, wo er dann gewesen ist und wo er gesessen hat. Auch das Community-Feedback, wie das so gewesen ist, wie er damit umgegangen ist. Und fand ich einfach mal spannend, aus dieser Perspektive, jetzt fürs Node-Umfeld, aber ist jetzt nicht zu technisch, das zu beobachten und das zu lesen, ist eine klare Leseempfehlung. Artikel ist von, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Marco Ippolito. Genau. Und der ist im Node.js-Team aktiv.
Ja, ich hatte eine Podcast-Folge-Empfehlung mitgebracht. Das ist vom Podcast Captain It's Wednesday. Das ist ein Linux-Podcast. Das Thema, das ist die Folge 158 über Dezentralisierungsschub. Und was ich interessant fand an diesem Podcast war, dass sie das Thema Quoted Tweets thematisiert hatten über Mastodon. Und was ich interessant fand war, wo das Feature rauskam, war ich so, ja okay, das ist halt ein neues Feature. Und da wurde thematisiert, warum dieses Feature halt nicht so toll ist. Das ging uns unter anderem, dass du ja dann weniger mitbekommst, wenn halt über deinen Tweet halt gesprochen ist. Zwar ist es irgendwie vermerkt, dass das zitiert worden ist, aber du bekommst dann die Diskussion halt nicht mehr mit, was darauf geantwortet worden wird, auf dem Tweet, wo du als Zitat vorkommst. Also da bist du ein bisschen ausgeklinkt. Das fanden die Redner halt schade. Und was mir nicht aufgefallen ist, weil dass die Umsetzung halt, ich würde sagen, ein bisschen ungeschickt ist, weil du kannst hier in Mastodon Filter setzen, dass du bestimmte Tweets halt nicht siehst, wenn sie zum Beispiel irgendwelche Begriffe haben oder nicht. Und diese Filter funktionieren nicht auf Zitaten. Das heißt, du bekommst dann über Zitate dann Tweets wieder angezeigt, die du eigentlich nicht sehen möchtest. Und das wird das halt darum sehen sie das halt problematisch. Ich fand die Diskussion da recht interessant. Das Schöne ist ja bei Mastodon, du kannst ja einschalten, wenn du nicht zitiert werden möchtest, kannst du sagen, hey, ist nicht möglich. Und ich habe jetzt dazu jetzt keine Meinung, also ich bin noch nicht so gefestigt, ob das jetzt gut ist oder ob ich das jetzt gut finden soll oder nicht, aber ich fand es zumindest mal interessant, mal einen anderen Blickwinkel auf die Sache zu sehen und auch mal, welche negative Konsequenzen dieses Feature hat.
Ja, aber klingt jetzt auch nach nichts, was man nicht nochmal mit einem Update verbessern könnte. Ne?
Ja, natürlich. Also klar, der Hoster hätte sich das Feature erst gar nicht gewünscht. Aber gut, der Wunsch von anderen war halt da gewesen. Aber ich gebe dir recht, das ist wahrscheinlich etwas, was man halt technisch nochmal nachbessern
kann. Auf der anderen Seite kannst du natürlich auch sagen, wenn ich einfach etwas booste und Reply drunter setze, habe ich ja auch ungefähr dasselbe.
Ja, genau. Und es wurde argumentiert, dass es nicht dasselbe ist, weil du auf Replies, du als Ursprungsautor ja das immer mitbekommst. Ja,
genau.
Und bei den Zitaten halt.
Genau, ich habe nur gerade überlegt, also wenn ich jetzt sage, ich mache das nicht, ich will jetzt keine Zitate haben und ich booste nur und ich mache einen Reply, dann habe ich der Diskussion dasselbe zugesteuert. Aber für mich ist das Ergebnis vielleicht ein bisschen anders, weil dass ein anderer tut es. Ne? Also ich kann das von beiden Seiten verstehen. Ich finde es jetzt eigentlich gar nicht so schlimm, aber ich fände auch irgendwie gut, wenn man zumindest mitbekommen könnte, was anderswo da diskutiert wird, wenn man da gerade sich geäußert hat. Ja.
Na, auf jeden Fall fand ich mal erwähnenswert, das mal eine andere Meinung mal zu.
Ja, definitiv.
Auf die Sicht der Dinge. So, dann habe ich was anderes. Das war kurz vor Weihnachten Thema gewesen. Denn das muss ich aber eigentlich auch wieder revidieren. GitHub hatte nämlich ihr Pricing-Modell geändert und das ist einen großen Aufschrei gekommen. Du hast ja einen Free-Plan mit GitHub Actions und die GitHub Actions laufen dann auf Google-Infrastruktur. Dass sie dann irgendwann dafür Geld sehen wollen, wenn du das öfters nutzt, kann ich auch nachvollziehen. Du kannst aber auch eigene GitHub Action Runner halt einbinden. Und sie wollten jetzt für private Projekte, wenn du einen eigenen Runner benutzt, dass du trotzdem da Geld halt dafür ausgibst. Und da gab es halt ein Aufschreiben. Mittlerweile haben sie das wohl wieder zurückgenommen. Aber ich fand es ein interessantes Geschäftsmodell, wenn du, obwohl du einen eigenen Runner, also aus deren Sichtweise kann man sagen, ja gut, man nutzt trotzdem halt ein Teil ihrer Infrastruktur, nämlich die Plattform. Aber dass du dann für den Lauf auf deinen eigenen Runner auch nochmal Geld zahlst, ja, das ist geiler Move.
Smart, ja.
Ja. Aber wie gesagt, die haben das wohl wieder zurückgenommen, nachdem es so viel Aufschrei gab. Ja, irgendwie verständlich. Aber man kann es ja mal probieren.
Sehr schön.
So, ich glaube, ich habe gerade diesen Lauf, aber ich mache einfach mal
Das
weiter.
hätte aber jetzt das nächste auch von mir sein können. Ich war nämlich jetzt gerade, ich habe gedacht, sei mal besser
Okay,
still, wenn die Sandra es übernimmt, ist es von ihr, sonst hast du es gepostet, ja.
genau. Ja, und zwar einfach nur ein Link auf den Tut. Da hat jemand sich halt einen ID-Halter geschrieben oder in Batman-Form. Das heißt, das ist so geschnitten, dass wenn du deinen Führerschein oder dein Perso halt reintust, dann bist du halt
Ja.
Batman, weil du dann die Maske auf hast. Fand ich mega.
Perfektes Weihnachtsgeschenk hier für dich, ja.
26. So. Und dann noch ein Verlink voll auf Netzpolitik. Da wird die Übernahme von Komoot halt thematisiert, wie halt das Kapital eine Community in die Irre führen kann. Das wird thematisiert, dass ja Komoot eigentlich nur wertvoll geworden ist durch die Community-Arbeit, was andere Leute in ihrer Freizeit gemacht haben und das dann halt andere Leute halt zu Geld gemacht haben. Ja, das ist halt eine valide Sichtweise auf die Dinge. Und da wird halt jetzt thematisiert, welche Konsequenzen das hat, wie die Community jetzt drauf reagiert. Und ja, aber das ist halt, glaube ich, ja, ich glaube, Facebook und sowas ist halt auch interessant, weil Leute halt da
Ja.
Content halt bereitsteuern. Also dasselbe in Grün. Also ich glaube, das ist nicht kein Komoot-spezifisches Problem, das ist halt ein allgemeines Plattformproblem.
Ja, genau. Brauche ich nichts anderes zu sagen. Ja, genau.
Dann ist mir vor Weihnachten ein neues Template Engine Java aufgefallen, das Java Template Engine im JTE und habe das jetzt auch mal für ein Projekt halt, setzen wir das auch mal ein. Fühlt sich ganz gut an. Die Syntax ist halt sehr an Java geeignet, so gute IDE-Unterstützung. Deswegen an der Stelle eine Alternative zu, was gibt es, Mustache, FreeMarker. Da dieser Template-Engineer-Name ich niemals aussprechen kann. Und auf jeden Fall, Java Template-Agent ist neuer Stern am Template-Engine-Himmel. Und so wie ich das auch durch die Recherche gesehen habe, ist Spring Boot bringt da auch eine sehr gute Integration halt mit.
Ja.
Das war so mein Ramsch aus dem
Sehr
Boden.
schön. Ja, du hast ja heute doch ein bisschen was geliefert. Ich habe nur noch was Kleines, hätte ich fast in Konsum gepackt, aber ich habe es noch nicht geguckt, deshalb kommt es noch nicht rein. Und zwar, Twin Peaks ist in der Arte-Mediathek, auch im O-Ton, noch bis zum 19.12.26 kann man sich da die komplette Serie ansehen. Ich habe die selber noch nicht komplett geguckt, wenn nur ausschnittsweise und habe das jetzt schon vor, irgendwann mal so nebenbei mal zu konsumieren, wenn die da drin ist. Und natürlich gibt es sowas wie den Mediathek Webview, wenn man sagt, oh, das interessiert mich aber, was in der Mediathek so ist und welche Links es zu HD-Dateien da gibt. Das kann man natürlich machen und da wurden wir noch unabhängig von Twin Peaks drauf aufmerksam gemacht, dass es ein ganz nettes Tool in diesem Kosmos gibt. Und zwar den Perlentaucher. Ich weiß nicht, ob du das auch gestern noch mitgekriegt hast.
Ja, habe ich dann bekommen,
Genau,
ja.
also es wurde erstmal nur gesagt, hey, jetzt ist eine GUI da und ich dachte, hä, eine GUI für was? Und wenn ich den Perlentaucher jetzt richtig verstanden habe, ich habe es selber noch nicht im Einsatz, ist das ein Tool, was dafür da ist. Es gibt ja diese Mediathek-Perlen, das heißt, das ist ein Block, wenn man wissen will, was gut ist in der Mediathek, dann schreiben die darüber. Und da ist das Stückchen Software, was man braucht, um aus diesen Mediatheks-Perlen einen Download zu machen. Ja, das heißt, das Tool geht dann durch diesen Block und wenn dann irgendein Film oder so groß gefeatured wird, dann holt er den raus. Wenn man das möchte, bereitet er einem das alles so auf, dass man das für Jellyfin oder Plex verwenden kann mit der richtigen Dateinamen und Ordnerstruktur. Und dann könnte man theoretisch sich ein Setup vorstellen, was wir natürlich hier nicht empfehlen oder so. Wir berichten nur über Dinge, die es gibt, mit dem man sich dann automatisch quasi die Mediathek anreichert mit Dingen, die in diesen öffentlich-rechtlichen Mediatheken sind. Ja.
Ja, cool. Das ist, was ich gesehen habe in Repo, das kannst du das einmal als GUI benutzen, aber auch als Skript.
Genau.
Sodass du das auch automatisieren
kannst. Genau, so alle 6 Stunden läuft dann sowas ab, liest den RSS-Feed aus und ja, spannend, also finde ich wieder spannend, was so alles gebaut werden kann. Ne? Also auch für sowas Spezifisches dann, ne? Also ich hätte jetzt gesagt, die Mediathekperlen sind schon ein spezifischer Block und dann baut da jemand noch so ein Tool draus. Ja, finde ich witzig.
Coole Sache.
Ja. So, kommen wir zum Thema. Unser Thema heute ist digitale Unabhängigkeit im Unternehmen. Konkret geht es da um eine Umfrage, die wir gestern gestartet haben und wir beziehen uns jetzt gleich um Ergebnisse, die jetzt ungefähr 1 Stunde alt sind. Also wir glauben jetzt nicht, wir wollen jetzt nicht die ganze Zeit hier Mastodon refreshen, das heißt, wir sprechen vom Stand von 8.43 Uhr. Und beim digitale Unabhängigkeitsthema habe ich noch was Witziges aus der Arztpraxis. wie inkonsequent man da sein kann, also shame on me. Ich war letzte Woche, so haben wir auch erst mittwochs aufgenommen, hatte ich montags so einen Routine-Arzttermin mit Blutuntersuchung und ich wollte die Blutwerte gerne, die Laborberichte gerne digital als E-Mail bekommen. Und dann wurde mir gesagt, ja, das können wir natürlich machen, sagen Sie mal gerade die E-Mail-Adresse. Und ich habe zwar eine E-Mail mit eigener Domain, aber irgendwas, ich kann es nicht rational begründen, hat mir gesagt, ach, nimm mal lieber deine Gmail-Adresse. Das ist einfacher für die Person, die das jetzt aufnimmt. Na, ich will jetzt kein Typo, keine lange Diskussion. Es war früh am Morgen. Man verzeihe mir diese Unbeständigkeit. Und der Arzt stand so hinter der Dame, die das aufgenommen hat, hört sich das an und sagt so, ja geil, jetzt schicken wir ihre Labordaten jetzt erstmal in die USA auf den Server. Und da habe ich gedacht, oh ja, Chapeau. Da hat er vollkommen recht, ist genau das richtige Mindset, war natürlich komplett falsch, diese E-Mail-Adresse und das kann man besser machen. Aber es gehört vielleicht zur digitalen Unabhängigkeit dazu, dass man dann nicht den einfachen Weg geht, sondern gerade wenn man eine eigene Domain hat, die paar Sekunden investiert, dass man das dann auch darüber alles schicken lässt, sonst hat das alles keinen Sinn. Da habe ich für mich gelernt, ja, schwacher Start ins Jahr, aber ich gelobe Besserung, ja. Ja, und
Du hast halt noch den, ja, aber ich kann es nachvollziehen.
Manchmal hat man einfach keinen Bock auf die Diskussion, ne? Und das ist genauso, wie wenn man dann doch über WhatsApp kommuniziert den Leuten, ich sage, jetzt schreib mir über Signal, ne? Es ist genau dasselbe Schema, vielleicht nicht ganz so schlimm. Und ist noch viel, viel Arbeit. Ja, auch viel Arbeit ist es, dass wir diese digitale Unabhängigkeit, die wir jetzt alle irgendwie jeden Monat hier zelebrieren, ins Unternehmen bringen. Und da haben wir gesagt, lass uns doch mal nachfragen bei unseren Hörerinnen und Hörern oder bei Mastodon jetzt konkret. Wie sieht's denn aus? Bei wie viel Prozent von euch ist es so, dass das ein Thema ist? Ne? Also, dass man daran arbeitet, zum Beispiel die Cloud von der AWS oder einem anderen Cloud-Anbieter zum Beispiel zu Hetzner zu bringen. Ne? Ja, und da kam raus, also 8.43 Uhr, das waren bei 102 Stimmen, waren es glaube ich 52%, bei denen das ein Thema ist. Das heißt, ich sage jetzt mal grob die Hälfte, wo es egal ist. Und du hast glaube ich einen Hot Take dazu.
Ja, also ich glaube, wir beide waren überrascht.
Ja.
Und dann habe ich da wieder ein bisschen nachgedacht und dachte ich so, nee, bei der Bubble, Mastodon-Bubble irgendwie dann doch nicht. Meine These ist, hätten wir die Umfrage bei LinkedIn gestellt, dann würde das eindeutig ein Nein sein. Bei Mastodon, wo halt die Awareness für das Thema, glaube ich, höher ist von den Leuten, die unterwegs sind, kann man sich sogar fragen, warum das nicht noch eindeutiger ausgefallen ist. Ja, das ist, aber dann merkt man halt, dass auch Unternehmen da einfacher, das ist halt, ich nenne das mal die WhatsApp-Falle, es ist halt einfacher, bei den Großen zu bleiben.
Ja, natürlich. Und man hofft natürlich auch irgendwie, Also ganz ehrlich, wenn in der Gesellschaft eine große Angst wäre, um jetzt mal auf WhatsApp zuzugreifen, dass diese Daten da irgendwie gegen mich verwendet werden, weil da was drauf läuft, was nicht drauf laufen soll. Und ich nicht, und ich wirklich Angst habe, dass mit meinen Fotos Schindluder betrieben wird, weil die danach alle bei X mit den richtigen Kommentaren von Grok bearbeitet werden, ja. Dann würde die Bevölkerung ja wahrscheinlich zu einem größeren Teil sagen, ich mache jetzt was. Aber es ist ja immer noch so eine gewisse Gleichgültigkeit, also wenn man jetzt mit Lieschen Müller spricht, was diese Migration angeht. Und ich glaube, auch hier sind noch genug Unternehmen, die erstmal ganz, ganz starke Abhängigkeiten teilweise haben, ne, wo es vielleicht sich gar im ersten Blick gar nicht wirtschaftlich aussieht, von einem Anbieter da wegzugehen oder das anders aufzustellen. Und teilweise, dass man einfach hofft, ach, wir kommen schon irgendwie mit einem blauen Auge davon. Und ja.
Und ich habe auch eine andere These. Ich glaube, desto größer das Unternehmen, desto weniger die Bereitschaft halt zu migrieren. Außer wenn der Kostendruck wirklich so hoch ist, dass man aus Kostengründen, und ich glaube, das ist der Kostendruck, und ich glaube, auch bei Kostendruck ist das bei den großen Unternehmen halt nicht der Faktor. Ich glaube, das ist der Faktor Kosten ist, desto kleiner das Unternehmen halt auch eine größere Motivation halt zu migrieren. Und ich meine, ich kenne Unternehmen, die haben gerade erst letztes Jahr geschafft, von ihrem Rechenzentrum halt geschafft, einer zu den großen Cloud-Anbietern zu wechseln. Und jetzt kommen wir mit unserer digitalen Unabhängigkeit und sagen, edgy bitch. Schön, dass ihr die Migration geschafft habt, aber eigentlich wäre es besser, wenn ihr etwas aus Europa nehmen würdet, ja.
Wobei ich muss auch sagen, bei diesen ersten Projekten war zumindest damals immer dieses Cloud-agnostische ja ein Thema, dass man sagt, wir bauen das jetzt so, dass ich das jederzeit auch woanders verwenden kann.
Oh, das hat meinen Kunden schnell aufgegeben, weil sie dann festgestellt haben, wenn wir das richtig gut nutzen wollen, dann müssen wir halt auf die Features halt von den eigenen Cloud-Anbietern gehen und dann um das halt agnostisch zu machen, hat das hätte zu viel Geld gekostet, dass man das eben dann sein gelassen hat.
Ja. Dann hoffen wir mal für die.
Ja, genau. Und jetzt kann man die Argumentation bringen, aber da hätten sie auch gemanagt und Kubernetes nehmen können. Ja, und das ist eine Glückssache, ob das dann wirklich agnostisch ist. Denn wenn du halt Features benutzt aus dem Kubernetes Umfeld, was halt wieder von Cloud-Anbieter spezifisch ist, dann hast du dasselbe Problem in grün.
Ja. Und jetzt ist die Frage, werden wir dieses Jahr sehen, dass aus dieser Umfrage eindeutiger wird? Ja, also, oder laufen wir weiter in diese Richtung? Ich glaube, das hängt ganz stark von politischen Entscheidungen ab und was da so passiert. Aber es könnte gefährlich sein, hier einfach nur zu hoffen, dass das am Ende schon alles gut geht und ich weiter schön meine AWS nutzen kann.
Ja, und da muss ich sagen, dann haben Firmen, die letzten Jahre sich viel Gedanken darüber gemacht haben, wie sie das cloud-technisch hinkriegen, ohne an den Großen zu gehen und sich damit auseinandergesetzt haben mit anderen Anbietern, die vielleicht nicht jetzt so einen Katalog haben wie AWS oder Azure, sondern halt sich auf bestimmte Dienste spezialisiert haben. Die haben jetzt halt, ich würde sagen, kein ruhiges Leben, die haben wahrscheinlich ein anderes Problem, aber zumindest haben sie dieses Problem nicht.
Also es würde ja schon reichen, das Thema als potenzielles Thema anzusehen und dann kann man ja auch in den Teams überlegen, okay, müssen wir irgendwas machen, dass wir einfacher migrieren können? Weißt du, wenn vorher die AWS oder Cloud-Anbieter XY immer als großer Einkaufsladen wahrgenommen wurde, in dem man dann einfach was rauspicken kann und dann verwenden wir das, ohne groß drüber zu reflektieren, weil dann haben wir das ja. Dann hast du so ein Zoo an Tools, dass du da wahrscheinlich nur schwer wegkommst, weil du dann viel refactoren, viel umstellen musst. Wenn du dich natürlich von vornherein damit ein bisschen mehr beschäftigt hast oder jetzt anfängst zu sagen, okay, lass uns das nochmal gerade gucken, wo können wir denn, ja, was wäre denn wenn? Kannst du, glaube ich, jetzt auch immer noch, ich sag mal, ohne dass du da jetzt ein riesiges Projekt draus machst, einem Unternehmen zumindest so eine ganz leichte Kurskorrektur vorbereiten. Dass wenn der Eisberg kommt, du jetzt nicht noch beschleunigst, wenn du drauf wärst.
Ja, und was ich aber viel krasser finde, ist, dass halt auch noch Behörden halt noch auf großen Cloud-Anbietern sind. Und das finde ich das sollten wir, also das Privatunternehmen sich entscheiden, okay, wir kennen das Risiko, das ist dann eine Privat, also das ist eine unternehmerische Entscheidung. Aber wenn eine Behörde, die halt einen gesellschaftlichen Auftrag hat, das nicht ernst nimmt, dann das finde ich dann eher noch bedenklicher als das, als und ich, also ich muss nur nach Nürnberg gucken, die laufen komplett auf AWS.
Hat das Land Bayern nicht mit Microsoft jetzt erst wieder so Verträge?
Ja,
das ist
genau.
Also das
ja.
ist, ich sag mal,
also das ist nochmal auf Betriebssystem eben nochmal ein anderer, aber ich finde halt, wenn unsere Daten auf AWS gehostet werden, ja, also kann man sagen, sind, kann man argumentieren mit Verschlüsseln etc. etc., aber denke ich mir so, hey, könnt ihr das Geld, bevor ihr das in AWS in den Rachen schmeißt, das nicht irgendwie woanders sinnvoller nutzen?
Also ich glaube, Bayern ist nicht nur Betriebssystem, sondern das ist auch ja. Cloud. Also ist jetzt ja. Halbwissen, weil ich jetzt einen Artikel nicht offen habe, aber ist auch egal. Also die müssen ja nicht alle auf Linux wechseln. Ne? Also ich glaube, das Betriebssystem kann man noch mal vielleicht auf Platz 2 setzen. Aber ja, was Cloud-Anbieter angeht, was Daten angeht, und da wird ja auch das wunderbare Land Bayern irgendwo eine Firma haben, die man fördern könnte als Land und wo man sagt, geil, dann machen wir das jetzt mit euch. Also ja, das sind schon spannende Zeiten.
Fun Fact, ihr müsst dann noch in Nürnberg gucken.
Ja. Ja.
Ja, also.
Ja.
Das ist halt, ja, es ist, also das finde ich an der Stelle halt bedenklicher als Unternehmen. Also Unternehmen halt auch, aber bei Unternehmen denke ich mir, okay, das ist halt Unternehmensrisiko, wenn ihr das tragen wollt, dann ist es eure Entscheidung.
Ja.
Aber Daniel, was hältst du, wenn wir nächstes Jahr nochmal zum Anfang des Jahres nochmal diese Umfrage mal starten und mal gucken, ob das wieder was, dass sich was geändert hat?
Wenn Zukunft Sandra auch dran denkt, dann schaffen wir es vielleicht. Das ist die größte Gefahr ist, dass wir es vergessen. Ja.
Ja, genau. Ich schreibe mir nachher mal einen Reminder in den Kalender. Und da frage ich mich in einem Jahr, was soll dieser Reminder?
Das kann helfen. Ich habe das jetzt gemacht. Ja. Dieses Jahr ist bei mir Tetanus-Impfung fällig. Ja. Und ich habe mich zwar auch gefragt, ui, da war ich ja vor 10 Jahren. Clever. Und es hat gehalten. Also die Erinnerung ist noch da.
Okay.
Ja, sehr schön. Also kommt auf Wiedervorlage. Die Sandra stellt sich eine Erinnerung in ihre Erinnerungs-App oder in ihre Aufgabenliste. Ja, kommen wir zu den Terminen. Da haben wir heute sogar richtig, richtig viel.
Ja, ich werde jetzt nicht alles aufzählen. Link ist in den Shownotes. Aber die Sabbath und Open Source Camp hat wieder Termine bis in den Mai hinein. Der für Januar ist, glaube ich, nur der relevanteste. Am 26.01. wieder ab 18 Uhr treffen sich Open Source Enthusiasten, um halt über Open Source Projekte zu coden, reden, dokumentieren, sich auszutauschen. Und das schaffen wir dieses Jahr einmal im Monat bis im Mai haben wir jetzt Termine. Und ich denke mal, dass in der zweiten Jahreshälfte kommt auch noch dazu. Aber das ist erstmal hier die Reminder, dass das auf jeden Fall nochmal weitergehen wird an der Stelle.
Genau, und sonst 24.2. Da kann man noch so als Ausblick. Aber die anderen werden wir wahrscheinlich auch nochmal thematisieren im Podcast.
Genau, genau.
Ja. Dann hatten wir lieben Besuch im Discord. ja, ich glaube, wir hätten sonst auch gesagt, aber es war gut, weil danach habe ich es direkt bei uns in die Shownotes eingetragen. Und zwar die CCH-Con für uns Tastaturen-Fans findet wieder statt am 7.2.26 in Stuttgart. Findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Und das klingt schön und klein und gemütlich und sehr, sehr nerdig. Geht um 14 Uhr los und ja, reizt mich, aber ja, aus bekannten Gründen schwierig. Ja. Irgendwann mal auf jeden Fall.
Ja, ich muss auch da passen. Das passt bei mir auch zeitlich nicht. Beziehungsweise, ich habe am 17.02. habe ich Hochzeitstag. Ich glaube, das ist eine schlechte Idee, wenn ich das.
Mal was anderes machen.
Ja, genau. Ach ja.
Sehr schön. Kommen wir zu unserer aller Lieblingskategorie. Kommen wir zu Konsum. Spiele, Serien, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools, Shops und Getränke. Und es geht weihnachtlich los.
Ja, und ich habe für Weihnachten 25 überraschend einen guten Weihnachtsfilm gefunden. Und es ist Last Christmas. Und ja, es ist benannt nach unserem Lieblingsweihnachtslied Last Christmas. Und er fängt zwar wie so ein typischer Weihnachtsfilm cringe an, wird aber richtig gut. Und mir gefiel halt der Soundtrack, weil das eigentlich nur George Michael oder Wham-Hits waren. Und das war waren gute Laune, Weihnachtsfilm. Also für Weihnachten 26 eine Sehempfehlung.
Spannend, ja.
Dann habe ich mir Batman-Filme reingezogen. Und zwar die Filme aus den Ende der 80er, Anfang der 90er. In dem Fall Batman Forever und Batman und Robin. Ja, Batman Robin ist immer noch sehr scheiße. Ich glaube, das ist das ist der schlechteste Batman-Film aller Zeiten. Und ich würde auch sagen, George Clooney ist auch der schlechteste Batman-Darsteller aller Zeiten. Und dafür war ich von Batman Forever überrascht und der ist gut gealtert.
Der ist nicht ganz, also er ist nicht so gut wie die ersten beiden, aber er ist okay.
Ich würde sogar sagen, das ist der beste von den allen Vieren, weil er auch am besten gealtert ist von allen Vieren. Ja, aber ist meine persönliche Meinung. Du darfst gerne, du kannst gerne dann eine andere Meinung haben. Also ich fand das, jetzt wo ich mir nochmal alle vier in relativ nahen Zeitabspenden angeschaut hatte, würde ich sagen, also mein Favorit von den vieren ist Batman Forever.
Also ich schaue mir sie auch nochmal an und aber bis jetzt wäre quasi die Reihenfolge dieselbe wie die chronologische Reihenfolge. Ich finde den ersten am besten. Der zweite ist auch schon sehr, sehr gut. Und dann kommt der dritte, den ich auch mag. Also mochte Batman Forever schon immer und Batman Robin, nee. Der ist schlecht und nicht schlecht gealtert.
Ja. Also meine Reihenfolge ist Batman Forever, dann der erste, dann der zweite und dann lange nichts und dann kommt Batman.
Ja. Und Robin. Aber du hast ja nicht nur Batman gesehen, du hast es ja auch gelesen.
Ja, denn der liebe Daniel hat mir Weihnachtspost geschickt und da war ein absolut Batman-Comic drin. Ist eine Alternativ-Origin-Story. Finde ich sehr cool gemacht. Ich habe mir darauf nochmal Comics jetzt nochmal bestellt. Und auf jeden Fall da eine Leseempfehlung zu Absolute Batman. Und ich habe mir jetzt noch Absolute Wonder Woman noch bestellt und du hast mir beim letzten Mal empfohlen, ich soll mir auch Superman eine Chance geben. Das würde ich dann auch nochmal im Nachgang nochmal eine Chance geben.
Oder du guckst, ob du dir mal einen Monat hier DC Ultimate gönnst. Digitale Unabhängigkeit kurz rausgenommen. Aber da hast du vollen Zugriff auf den Katalog und dann kannst du in beide reingucken. Und wenn du in drei oder vier reingeguckt hast, ist das schon, rechnet sich das schon.
Ja.
Ich kann nur zu Absolute Batman sagen, ich habe jetzt den, ich glaube, es ist der dritte Arc, quasi ist jetzt abgeschlossen. Und es ist definitiv für Erwachsene. Es ist nicht so ganz ohne, aber es ist unglaublich gut. Jeder Band bis jetzt eine klare Empfehlung.
Dann kommt von mir eine Sehempfehlung. Wir haben Homeland, die Serie, zu Ende geschaut. Ist eine Serie, die ein bisschen älter ist. Die spielt bis Jahr 2019. Mega spannend mit unterschiedlichen Wendungen. Ist halt aus dem CIA-Umfeld und Afghanistan-Krieg-Umfeld. Und da wird so ein bisschen das ganze Spionage-Ding. Ich finde, da gibt es kein Gut und Böse. Jede Figur hat da, ist halt in vielen Dingen auch manchmal fragwürdig. Am Ende kann man es irgendwie nachvollziehen, warum sie so handeln, wie sie handeln. Aber auch von meiner Seite eine absolute Sehempfehlung. Läuft gerade auf Disney Plus und auf Netflix. Also muss man.
Kommt auf die Liste.
So, und ich war auch im Comic Universum, so unabhängig von Daniel unterwegs. Ich hatte nämlich den Film bei Netflix The Old Guard gesehen und habe ich dann irgendwie einen Abspann gesehen, das ist eigentlich auf eine Comic-Verfilmung. Da habe ich mir die Comics angeschaut und mal gekauft. Mega coole Comics. Was ist die Story? Es geht darum, dass eine kleine Gruppe von Menschen gibt, die unsterblich sind. Beziehungsweise sie sterben, aber man weiß nicht wann. Und das ist jetzt so, wenn du sie tötest, dann erwachen sie halt wieder zum Leben und haben halt einen Selbstheilungsprozess. Und da sind halt Leute dabei, die über mehrere tausend Jahre schon auf der Erde alles miterlebt haben und sich dann halt als Auftragskiller hier ihr Geld verdienen. Und ja, interessante, also vom Stil her gefällt mir das gut und wieder auch hier, die Comics sind halt besser als die Filme. Aber das ist, glaube ich, da auf jeden Fall auch eine Leseempfehlung.
Ich habe noch zwei Sachen mitgebracht, beides von Netflix. Das eine ist die zweite Staffel von Culinary Class Wars. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die erste Staffel hier schon erwähnt hatte. Ist eine koreanische Kochshow, ist einfach super unterhaltend, also wirklich sehr unterhaltend. Bisschen abgefahren, ganz klare Empfehlung, kann man auch die erste Staffel noch immer sich angucken. Und das nächste von Netflix, und zwar aus dem Knives Out-Universum, also so Whodunit. Wake Up Dead Man, wieder mit Daniel Craig. Richtig, richtig gut, richtig unterhaltend. Ist ein sehr schöner Kriminalfall. Wir haben es zwar gelöst gekriegt vor dem offiziellen der Lösung, aber vielleicht eher, weil wir das die Struktur verstanden haben von diesen Fällen und weniger, weil wir alle Sachen uns angeguckt haben. War ein, es ist, ist, wer die ersten beiden mochte, wird den hier auch gut finden. Wir haben es gefeiert. Ja. Und das war der Konsum.
Mega.
Ja. Sehr schön. Haben wir schon wieder geschafft. Ein wilder Ritt.
Wie immer.
Wie immer. Ja, aber es ist wieder mit Zeitboxen, ne? Also.
Ja.
ja. Wenn es euch gefallen hat, wir freuen uns wie immer über Feedback. Gerne bei Discord, gerne bei Mastodon. Schreibt uns oder schickt uns eine Brieftraube. Und ja, mehr bleibt eigentlich nicht zu sagen, oder?
Ja. Euch eine gute Woche.
Genau. Bis bald.
Und bis bald.
Tschüss.
Tschüss.